Reporter von RTL, N24, Sat.1 und auch vom RBB. Dazu die Kollegen der Zeitungen und ihre Fotografen. Sie alle haben ein Thema, Silvio S. Ob am Kiosk um die Ecke oder im Fernsehen, von Flensburg bis Passau konnte man das Bild der Überwachungskamera sehen, das schließlich zu seiner Festnahme führte. Auch im Internet läuft das Thema gut, seit dem Prozess sogar im Online-Live-Ticker. Alles wird dabei zum Thema. Dass er vor Gericht den Kopf schüttelt, Zeugen mit Blicken fixiert, ja auch, dass er seit seiner medial intensiv begleiteten Festnahme mehrere Kilo abgenommen hat. Silvio S., der Nachbar, der zum Kindermörder wurde. Ich bin Wolf Siebert.
Ich bin Dörte Naht. Gemeinsam recherchieren wir die Hintergründe zu den Morden an Elias und Mohammed. Warum mussten sie sterben? Wie geht es ihren Familien, aber auch der Familie des Täters? Woche für Woche in unserem Podcast Alles so normal. In dieser Folge geht es im weitesten Sinne um uns und unsere Kollegen. Wir haben uns gefragt, warum stürzen sich die Medien so auf diesen Fall? Und warum interessiert er so viele Menschen? Was berührt der Tod der beiden Jungen in jedem von uns? Und warum veröffentlichen manche Kollegen auch noch das kleinste grausame Detail der Morde?
Schon ganz am Anfang unserer Recherche ist uns schnell klar geworden, dass die große Medienaufmerksamkeit für die Geschichte, wie wir sie erzählen möchten, eine große Hürde ist. In Kaltenborn, dem Heimatdorf von Silvio S., stießen wir gegen Wände. Niemand wollte vors Mikrofon. Denn im vergangenen Jahr fühlten sich viele Einwohner von Journalisten wie belagert. Man erzählt uns, dass Reporter am Tag nach der Festnahme von Silvio S. seine Mutter an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht haben, obwohl sie mit niemandem sprechen wollte. Wie die Journalisten danach zur Großmutter gefahren sind, ihr gesagt haben, man habe ja schon mit der Mutter gesprochen, ob sie jetzt nicht auch noch wolle. Am nächsten Tag sah man dann Bilder vom 80. Geburtstag der Großmutter in der Zeitung und auch noch andere Familienfotos. Wir erzählen Roland Weber davon, dem Opferbeauftragten des Landes Berlin, und er ist gar nicht überrascht.
Mir werden regelmäßig solche Geschichten geschildert, dass wenige Stunden nach Bekanntgabe des Todes eines nahen Angehörigen, sprich in einer Situation, in der sich die Angehörigen in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, wird geklingelt, auf dem Handy zu Hause, auf dem Festnetz stehen die vor der Tür. Und ich hatte es selber schon erlebt, dass ich bei Angehörigen zu Besuch war, wenige Tage nach einem schrecklichen Geschehen. Und während wir uns unterhalten, es ging darum, wie Beerdigungsformalitäten erledigt werden können, dergleichen klingelt es permanent an der Tür und stehen Journalisten davor mit der Kamera und dem Mikrofon und möchten unbedingt ein Interview führen, und zum Teil sogar mit der frechen Erklärung, das würde den Angehörigen helfen, darüber zu sprechen.
Im Potsdamer Stadtteil Schlatz zeigte ein Journalist bei seinen Umfragen immer wieder ein Foto. Darauf war aber nicht etwa Elias zu sehen, sondern ein anderer Junge. Dessen Mutter war wohl sehr verstört, als sie das mitbekam. Das erzählen uns Helfer. Monate später war die BZ, die Berliner Tageszeitung, dann irgendwie an Passagen aus der Anklage gegen Silvio S. gekommen. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich. Viele grausame Details der Taten fanden so ihren Weg an die Öffentlichkeit. Auch Sabine Elsemann, die Notfallseelsorgerin aus Potsdam, die die Familie von Elias betreut hat, war anfangs ziemlich reserviert uns gegenüber. Im Interview stellte sich dann schnell heraus, dass sie generell eine sehr kritische Sicht auf die Medien hat, weil sie es schon häufig erlebt hat, dass über Einsätze, bei denen sie dabei war, reißerisch berichtet wurde.
Suizidiert sich jemand und die Mutter fragt, ne, musste mein Kind leiden, war es sofort tot. Und ne, die Leute, die beteiligt waren am Einsatz, sagen dann der Mutter, ihr Sohn musste oder ihre Tochter musste nicht mehr leiden. Und am nächsten Tag sind dann Bilder in der Zeitung und Informationen, ne, wie weit jemand mitgeschliffen wurde. Und da frage ich mich, muss man den Angehörigen das antun, dass man das noch in dieser Form berichtet? Muss man der Mutter von Elias jetzt noch vorhalten, also wie der Täter mit den Kindern umgegangen ist, wie er sie getötet hat? Muss das sein? Muss die Bevölkerung das wissen? Welche Relevanz hat das für die Bevölkerung, das zu wissen? Warum muss man das schreiben?
Warum halten so viele Journalisten Grenzen nicht ein, gerade bei den Boulevardmedien? Für mich käme das gar nicht in Frage, bei der Mutter eines getöteten Kindes einfach zu klingeln. Ich fahre zur Freien Universität nach Berlin-Dahlem. Dort forscht Joachim Trebbe, Professor für Medienanalyse. Seine Antwort? Das Schicksal der Hinterbliebenen und überhaupt Kriminalitätsberichterstattung verkauft sich gut. Das hat die Leserforschung so ergeben.
Wenn man weiß, dass bestimmte Themen viele Leser generieren, viele Zuschauer, dann versucht man natürlich auch, diese Themen zu bedienen. Und deswegen sind für Boulevardmedien, die nicht abonniert werden, die jeden Tag den Kampf am Kiosk haben, Themen, die sehr erfolgreich sein können, sehr interessant. Und deswegen findet man die besonders stark in Boulevardmedien.
Es geht also ums Geld und weniger um moralische Grenzen. Im Gegenteil, der Tabubruch gehört sogar dazu, sagt Joachim Trebbe.
Eine prominente Person nackt zu zeigen, obwohl sie vielleicht nicht gerade dafür modellhaft geschaffen ist, oder sie in einem bestimmten intimen oder privaten Umfeld zu zeigen, das sind Sachen, die eigentlich moralisch, ethisch, auch wenn sie vielleicht legal sind, aber nicht als legitim angesehen werden. Und natürlich erzeugt man erstens mit solchen Tabubrüchen Leser und man kommt ins Gespräch. Also die Leute reden darüber, dass in der Bild-Zeitung oder in irgendeinem anderen Medium eine Sache geschehen ist, die eigentlich unter Journalisten verpönt ist, von den Lesern nicht erwartet würde und wahrscheinlich vom Presserat auch entsprechend behandelt werden würde. Aber es wird eben trotzdem gemacht, weil es Publizität erzeugt und weil man da der Konkurrenz gegenüber einen Schritt nach vorne kommt.
Wenn wir Themen für unsere Berichterstattung auswählen, dann bewerten wir, welche in unseren Augen ganz besonders wichtig sind. Haben sie weitreichende politische Bedeutung? Sind sie für unsere Region von besonderem Belang? Betreffen sie viele Menschen? Oder, auch das spielt eine Rolle für uns, sind es spektakuläre Ereignisse. Bei Boulevardmedien, sagt Joachim Trebbe, kommt es vor allem darauf an, ob die Neugier der Leserschaft befriedigt und Gefühle angeregt werden.
Wir Kommunikationswissenschaftler glauben, dass das eine ganz besondere Art von Information ist, die, ich sag's mal vorsichtig, einen hohen Anteil von Unterhaltung beinhaltet. Das ist natürlich nicht die gleiche Art von Information, die es morgens über die Krise der Flüchtlinge zwischen Afrika und Europa gibt, sondern es ist eine Art von Information, die eigentlich für die Gesellschaft, für das, wie wir uns als politische Öffentlichkeit oder so entwickeln, irrelevant ist. Sondern sie ist eigentlich nur deshalb interessant, weil sie bestimmte Gefühle in uns anregt, diese Neugier befriedigt, Mitleid uns erfahren lässt oder Abscheu oder so. Die Leute nutzen das nicht, um sich aufs Laufende zu bringen, sondern sie nutzen es, um ihre Gefühle zu managen.
Ich hätte gerne die Macher selbst gefragt, aber bei BZ und Bild, die ganz besonders intensiv über Silvio S. und seine Taten berichtet haben, steht uns leider niemand für ein Gespräch zur Verfügung.
Wenn also private Bilder von Silvio S. veröffentlicht werden oder Details aus der Anklageschrift, dann lesen das sehr viele Menschen. Die Auflagen bzw. die Klickzahlen steigen. Und als eine Tageszeitung auf ihrer Titelseite ein großes Foto von Silvio S. zeigte, wie er im Gericht sitzt, dann war das einer dieser Tabubrüche, von denen Joachim Trebbe gesprochen hatte, ein kühl kalkulierter Tabubruch. Denn während der Verhandlung dürfen keine Bildaufnahmen gemacht werden. Und viele schauten sich das Foto an. Auch ich. Es wäre also viel zu einfach, die Schuld bei den bunten und weniger bunten Blättern abzuladen. Wir selbst sind es, die mit unserem Interesse, vielleicht auch mit unserem Voyeurismus, das Überschreiten von Grenzen befördern. Warum aber weckt ein solches Foto unsere Neugier? Warum lesen wir uns den abscheulichen Tathergang in allen Facetten durch? Fragen, die uns während unserer gesamten Recherche beschäftigt haben. Deswegen habe ich auch Frank Hessler damit konfrontiert, den Kinder- und Jugendpsychiater aus Rostock, der sehr viele Mörder begutachtet hat. Er sieht darin auch eine Form der Rückversicherung, dass wir die Guten sind.
Es gibt ein menschliches Neugierverhalten. Das kann auch voyeuristisch übersteigert sein. Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns dann sozusagen symbolisch auf die Schulter schlagen können. Das sind Menschen, die außerhalb unserer Norm agieren. Damit fixieren wir unsere Norm und sehen uns quasi als sozial konform und gut an.
Unsere Neugier ist leider nicht von Dauer, nicht nachhaltig. Frank Hessler sieht das kritisch, weil wir damit deutlich machen, dass wir uns für die Opfer nicht wirklich interessieren.
Nach dem Germanwings-Absturz, ich glaube seit einem Vierteljahr, halben Jahr, habe ich nichts mehr gelesen von den Schulklassen, die in der Schule zurückgeblieben sind oder von Familienangehörigen. Und ich finde, wir brauchen eine kontinuierliche und nachhaltige Kultur, uns um die Opfer zu kümmern. Und erst dann können wir überhaupt abwägen und ermessen, was diese Menschen aushalten müssen und welche Hilfe sie auch benötigen. Diese Kultur bräuchten wir.
Wir sind also neugierig und wir wollen uns rückversichern, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Plausibel. Erklärt für mich aber noch nicht, warum die menschliche Neugier offenbar auch vor den grausamen Details nicht Halt macht. Dass die Moral in diesem Wettbewerb irgendwie keine Chance hat, die Opfer und ihre Gefühle gar keine große Rolle spielen. So hat es mir auch Rosemarie Priet geschildert, die Leiterin der Opferberatungsstellen in Brandenburg. Sie ist Psychotherapeutin. Als ich sie nach dem Reiz des Grauens frage, da überrascht sie mich mit einer Antwort, die klingt, als könnten wir uns dagegen kaum wehren. Weil es in der menschlichen Biologie liegt, dass wir bei Hinweisen auf Gefahren aufmerken.
Das ist ja auch erstmal sinnvoll angelegt, sage ich jetzt mal so, in allen Lebewesen, dass Gefahrenhinweise eine besondere Aufmerksamkeit bekommen, damit man ihnen aus dem Wege gehen kann. Das bezieht sich aber eben nicht nur auf das tatsächlich eigene Umfeld, sondern es bezieht sich natürlich dann auch, das verallgemeinert sich, auf Gefahrenhinweisreize, die anderen passieren. Wir lernen ja auch von anderen, auch sinnvoll. Wenn man natürlich jetzt diese Medienberichterstattung anguckt, dann ist es ja so, dass wir von Gefahrenhinweisreizen erfahren, die am ganz anderen Ende der Welt passieren, die eigentlich nicht mehr so sinnvoll sind. Warum müssen wir die wissen? Wir müssen ihnen ja nicht aus dem Wege gehen. Aber trotzdem ist es genetisch angelegt in unserem Programm, dass wir denen besondere Aufmerksamkeit schenken.
Und dann bringt sie noch eine Grundkonstante menschlichen Lebens ins Spiel, dass wir nämlich soziale Wesen sind und als solche in der Lage, uns in andere hineinzuversetzen.
Dass wir als Gemeinschaft eben zusammenleben und uns gegenseitig stärken und schützen und nur darüber auch überhaupt in der Lage sind, also diese Entwicklung, die die Menschheit so vollzogen hat, zu vollziehen. Wir sind vom Grunde her kooperative Wesen. So, und wenn man das weiß und man das berücksichtigt, dann ist auch klar, warum es so eine Aufmerksamkeit gibt. Es gibt auch so einen inneren Impuls, hier helfen zu wollen. Wir sind betroffen, wir fühlen mit. Und ich glaube, dem kann sich keiner entziehen. Wenn so eine Berichterstattung ist über Eltern, die ihr Kind verloren haben, das rührt in uns allen etwas an. Und weil es diese Neigung gibt, auch hier zu helfen, zur Seite zu stehen.
Das erzeugt einen ziemlichen Widerspruch in mir. Es ist also unser Mitgefühl, das uns Artikel lesen lässt, die Gefühle der Betroffenen nicht beachten. Wie sie sich fühlen, das weiß Rosemarie Priet aus all ihren Gesprächen. Wie vor den Karren gespannt, ohnmächtig, instrumentalisiert für eine sensationslüsterne Berichterstattung. Und wenn dann auch noch die Tat im Einzelnen geschildert wird, dann ist es besonders schlimm.
Auch wenn sich Eltern vorher viele Dinge vorstellen, sie dann tatsächlich konkret zu sehen und zu hören und zu lesen, macht nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied aus und kann das traumatische Erleben massiv verstärken, weil sie in dem Moment natürlich sich vorstellen, was da ihrem Kind passiert ist. Also ich glaube, das übersteigt sicherlich die Vorstellungskraft von Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben, was dann innerlich geschieht. Das ist wohl das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Jeder Mensch reagiert anders, auch die Opfer von Gewalttaten reagieren unterschiedlich. Manchen, sagen uns die Experten, tut es tatsächlich gut, ihre Sicht der Dinge zu schildern, vielleicht anderen damit zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind. Bayer Marcone gehörte zu denjenigen, die mit all der medialen Aufmerksamkeit überfordert waren. Auch sie hat ihren Sohn verloren bei einer Hetzjagd in einem Berliner U-Bahnhof. Ihr Anwalt hat ihr damals geholfen. Er hat eine Medienstrategie entworfen und die hieß, die Neugier zu kanalisieren. Einmal in die Öffentlichkeit gehen und dann geben die Medien Ruhe. Bayer Marcone ist deshalb damals bei Stern TV aufgetreten.
Weil dort haben wir unsere Meinung, unser Empfinden dargestellt und das war dann der Schritt nach vorne und daher sind wir auch, ich konnte ja dann darauf hinverweisen, dass alles in der Sendung gesagt worden ist. Ich denke, es ist wirklich wichtig, jemanden zu haben, der einem hilft, das Ganze zu kanalisieren. Denn wenn man sich verweigert, natürlich die Presse will was wissen, dann suchen sie eigenartige Wege, um da ranzukommen, auch wenn sie nur Nachbarn befragen.
Für mich, für uns beide ist das verstörend, dass Opfer professionelle Hilfe brauchen, um die Medien und die Sensationslust so gut es geht unter Kontrolle zu kriegen. Und so sehr wir uns bemühen, auch wir sind Teil dieser medialen Maschine, immer in Gefahr, einen Schritt zu weit zu gehen.
Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es erst, wenn das Urteil gegen Silvio S. vor dem Landgericht in Potsdam gefallen sein wird. Das wird aller Voraussicht nach Ende Juli sein. Dann wollen wir resümieren, schauen, welche Fragen, die bislang offen geblieben sind, wir dann beantworten können. In der letzten Folge unseres Podcasts Alles so normal.